Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio Bernhard Kempf. Hallo. Ja, es ist heiß, sehr heiß und jeder war wohl froh, wenn er heute ein kühles Plätzchen irgendwo ergattern konnte. Die extreme Hitze hat auch Folgen, nämlich dass die Waldbrandgefahr weiterhin sehr hoch ist. Aline Lepsch, Reporterin aus dem rbb-Studio Cottbus, sie war in Gorischheide, also direkt am Waldbrandgebiet in der Nähe von Mühlberg unterwegs. Dort war am Donnerstag auf sächsischer Seite ein Feuer ausgebrochen, das auch auf das angrenzende Brandenburg übergriff. Dort konnte es unter Kontrolle gebracht werden. Endgültige Entwarnung, die gibt es aber noch nicht.
Die Lage ist unter Kontrolle, das höre ich immer wieder, aber auch immer wieder gibt es neue kleine Flammen.
Es sind viele kleine Rauchentwicklungen immer sichtbar, aber große Sachen sind Gott sei Dank alle gelöscht.
Das erzählt Katrin Bräuning. Sie leitet einen Einsatzbereich auf Brandenburger Seite. Der ganze Wald wird aber beobachtet, auch mit einem Hubschrauber. Die Bilder werden zwischen Sachsen und Brandenburg ausgetauscht.
Sächsische Seite sieht man auch wieder aufflammen, aber hier ist gerade aktuell ruhig, Gott sei Dank. Wind spielt uns auch ein bisschen in die Karten, dass der nicht so dolle ist, aber kann ja alles noch kommen.
Ja, denn seit gestern lodert es auch wieder in Sachsen auf schwer munitionsbelastetem Gebiet. Da kann keiner rein und keiner löschen. Einsatzleiter Matthias Bauer beobachtet die sächsischen Kollegen mit Sorge.
Dort nimmt das Feuer bei der Witterung natürlich auch richtig Fahrt auf und ist dann schwer zu stoppen. Und das haben sie an mehreren Brandherden. Wir haben deswegen auch Unterstützung nach Sachsen entsendet in die Abschnitte. Einmal aus unserem Bereich Tanklöschfahrzeuge verlegt. Auch organisiert, dass aus unserem Landkreis Tanklöschfahrzeuge dorthin geschickt werden. Denn es ist unsere gemeinsame Einsatzstelle.
So selbstverständlich lief das mit der Kommunikation zwischen den beiden Ländern am Freitag aber noch nicht. Es gab Funkprobleme, unterschiedliche Begrifflichkeiten.
Die technischen Möglichkeiten sind da, wir können miteinander sprechen, aber oftmals scheitert es eben daran, dass diese Funkrufgruppen nicht bekannt sind und dass eben so mancher Kamerad auch nicht weiß, wie das am Funkgerät eingestellt wird. Also da haben wir Nachholbedarf im Bereich der Schulung.
Nach etwas Gerüttel waren am Wochenende die Landesbranddirektoren beider Länder hier in Neuburgsdorf bei Mühlberg. Bis heute war ein sächsischer Einsatzleitwagen vor Ort. Ab jetzt wird der kurze Weg per Telefon genutzt, zumindest solange es hier in Brandenburg ruhig bleibt.
Das Wetter spielt uns nicht gut mit. Für die Nacht sind Schauer mit 50%iger Wahrscheinlichkeit angekündigt. Das würde hier uns eine richtige Entlastung bringen, auch was die Temperaturen angeht. Aber im Moment wage ich da keine Prognose.
Abkühlung, darüber würde sich wohl jeder freuen.
RBB-Reporterin Aline Lepsch war das vom Brandgebiet nahe Mühlberg und inzwischen brennt es auch auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz südlich von Luckenwalde. Mit der neuen Polizeiwache am Berliner Alexanderplatz, da sollte vieles besser werden. Jetzt aber, da steht die Wache selbst im Fokus von Ermittlungen. Es geht um Gewalt, Vertuschung und Bestechlichkeit. So jedenfalls lauten die Vorwürfe gegen eine Polizistin und vier Polizisten, die dort im Dienst waren. RBB24-Inforadio-Reporterin Christina Fee-Möbus hat die Einzelheiten.
Die zentrale Figur, der Beamte Said I. Er soll auf einen 21-Jährigen mehrfach eingeschlagen haben, auch als der schon auf dem Boden lag, weil drei weitere Beamte ihn überwältigt hatten. Das Opfer war ursprünglich in die Wache gekommen, um eine Verlustanzeige zu erstatten. Um die Tat zu vertuschen, drehten die diensthabenden Beamten offenbar den Spieß einfach um. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein, wie es im Fachjargon heißt. Und sie sollen eine Blutentnahme veranlasst haben. Entgegen der Anweisung eines Staatsanwalts. 2 Stunden lang musste der Mann auf der Wache bleiben. Und das ohne jegliche Rechtsgrundlage. Das Opfer zeigte die Beamten an. Dass es Recht hatte, stellte sich erst jetzt, etwa ein Jahr nach der Tat, heraus. Sebastian Büchner, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin.
Es gab glücklicherweise Videoaufnahmen, sowohl in der Alexwache selbst, als auch vom Park-In-Hotel, schräg gegenüber, die sichergestellt werden konnten und dann entsprechend ausgewertet werden konnten und die dann eben auch die Version des 21-Jährigen wohl bestätigt haben.
Innensenatorin Iris Spranger von der SPD sowie die Polizei selbst wollten sich zu den Vorfällen aufgrund des laufenden Verfahrens nicht äußern. Dass die Staatsanwaltschaft bei der Alex-Wache ermittelt, ist jedenfalls nicht neu. Der Polizist Said I. steckt schon seit Ende letzten Jahres in Untersuchungshaft und wurde vom Dienst suspendiert. Das allerdings wegen eines anderen Falls. Er soll für Geld Daten aus Polizeisystemen einer Bande weitergegeben haben, die tonnenweise Kokain aus Südamerika nach Deutschland geschmuggelt hat. Was heißen diese Vorfälle für das Vertrauen der Menschen in die Arbeit der Alex-Wache? Die wurde ursprünglich eingerichtet, um das Sicherheitsgefühl am kriminalitätsbelasteten Ort Alexanderplatz zu erhöhen. Für Benjamin Jendrow, Sprecher der Polizeigewerkschaft GdP, ist der Umgang mit solchen Vorwürfen wichtig.
Das ist das Entscheidende, dass die Polizei auch sehr offen damit umgeht, wie laufen die Ermittlungen, wie kommen sie dann zu einem Abschluss. Also hier sehr transparent arbeitet. Ich glaube, anders kriegt man die Kuh dann auch nicht mehr vom Eis. Ich hoffe aber, dass das langfristig nachhaltig kein negatives Licht auf die Polizei wirft. Und dafür sorgen unsere Kolleginnen und Kollegen mit professioneller Arbeit jeden Tag auf der Straße.
Erste Konsequenzen gibt es bereits. Der Leiter der Polizeiwache am Alexanderplatz wurde vor einigen Wochen versetzt.
Der Sommer zeigt sich zurzeit von seiner besten Seite. Berlin ist wieder voll von Touristen und die nutzen immer häufiger Elektroroller, die man mittlerweile zumindest im Innenstadtbereich an fast jeder Ecke ausleihen kann. Des einen freut, des anderen leid, denn oft behindern diese Roller Fußgänger auf dem Gehweg. Unser Reporter Matthias Bartsch hat mal eine Streife des Ordnungsamts in Mitte begleitet und weiß, ob Besserung in Sicht ist.
Zusammen mit seinem Kollegen ist Benjamin Sasse am Checkpoint Charlie unterwegs. Die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamtes Mitte kontrollieren heute E-Scooter. Oder genauer gesagt, ob diese Elektroroller ordnungsgemäß abgestellt sind. An manchen Kreuzungen haben die Mitarbeiter von Volt, Tier, Lime und Co. die Roller schön nebeneinander positioniert. Alle paar Meter liegt aber ein einzelner Roller quer auf dem Gehweg oder behindert einen Radweg.
Was eben auffällig ist, gerade die Nutzung ist ja sehr häufig am Tag, dass es sich ganz oft ändert. Also sprich, dass ich schreibe gerade einen Roller, ich stelle ihn beiseite und ich komme eine Stunde später in den Bereich wieder hin und dann steht schon wieder ein anderer Roller da, einer anderen Firma, wie das gleiche Problem ist. So ein kleiner Kampf gegen Windmühlen.
Der Bezirk Mitte ist neben Friedrichshain-Kreuzberg besonders vom E-Roller-Problem betroffen. Es sind überwiegend Touristen, die sich für ein paar Minuten einen Roller ausleihen, um von A nach B zu kommen und leider häufig unachtsam die Roller wieder abstellen. Almut Neumann, Stadträtin für Umwelt, Ordnung und Straßen, ärgert sich über die Zustände. In den vergangenen Monaten seien noch mehr E-Roller dazugekommen.
Wenn wir hier durch die Straßen gehen, dann sehen wir, dass fast jeder zweite E-Scooter irgendwie so dasteht, dass es nicht in Ordnung ist. Und das ist nicht nur ein großes Ärgernis, es ist auch wirklich eine körperliche Gefahr für alle Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Gerade für diejenigen, die Seheinschränkungen haben und dann über diese Roller stolpern, sich wehtun können.
Und in absehbarer Zeit ist keine Besserung in Sicht. Der Senat will mit einer Gesetzesänderung im Dezember die Verleihunternehmen mehr in die Pflicht nehmen. Der Bezirk Mitte hat schon in vielen Straßen extra Parkplätze gebaut, wo E-Roller abgestellt werden können. Solange das aber nur auf freiwilliger Basis beruht, werden Benjamin Sasse und seine Kollegen vom Ordnungsamt noch viele Roller auf- und umstellen müssen.
Also erstmal keine Besserung in Sicht, das jedenfalls hat RBB-Reporter Matthias Bartsch für uns recherchiert. Berlins Justizbehörden, die haben ein IT-Problem. Die Computerprogramme sind veraltet und damit anfällig auch für Hackerangriffe. Um den genauen Zustand zu dokumentieren, da wurde eine sogenannte Risikoanalyse in Auftrag gegeben. Für die Opposition eine Steilvorlage, um Kritik zu üben. Das wurde jedenfalls bei einer Sondersitzung des Rechtsausschusses deutlich. RBB-Reporter Christoph Reinhardt.
Die CDU-Fraktion hatte die linke Justizsenatorin Lena Kreck kalt erwischt. In der Plenarsitzung im Mai wurde sie nach der Risikoanalyse der Justiz-IT gefragt. Sie kenne den Entwurf nicht, musste Kreck einräumen. Anlass genug für die Opposition, die Senatorin und ihren Stab zur Sondersitzung vorzuladen. Dass Fachleute eine Liste mit 62 Risiken aufgestellt hätten, aber die Senatorin keinen Zeitplan für deren Beseitigung aufstellen könne, beklagte der rechtspolitische Sprecher der CDU, Alexander Herrmann.
Umso wichtiger ist es ja dann terminiert zu wissen, wann nehme ich welche Maßnahme in Angriff. Wie will ich das umsetzen? Und wenn ich mir angucke, dass dort 37,46 unbesetzte Stellen allein in der ordentlichen Gerichtsbarkeit bestehen im IT-Bereich, dann habe ich natürlich Sorge.
Diese Sorge teile sie auch, antwortete die Justizsenatorin. Aber den Vorwurf, das Thema nicht ernst genug zu nehmen, wies sie ausdrücklich zurück.
Wir haben doch gar keinen Dissens, dass ganz viel im Argen liegt. Wir haben ein Problem, na selbstverständlich.
Und ganz selbstverständlich arbeite ihre Verwaltung längst an der Lösung. Eng abgestimmt mit dem IT-Dienstleistungszentrum ITDZ, das 2019 nach dem Trojaner-Angriff auf das Kammergericht dessen IT übernommen hatte. Und den externen Gutachtern, die den Berichtsentwurf mit der umfassenden Risikoanalyse Anfang Mai vorgelegt hatten.
Die Berliner Justizbehörden, sie sollen besser gegen Hackerangriffe geschützt werden. Ein Beitrag war das von Christoph Reinhardt. Zum Schluss noch was in eigener Sache. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, der hat heute sein crossmediales News Center, kurz CNC, eröffnet. Mit der neuen Einheit, der soll die Berichterstattung für Online, soziale Medien, Hörfunk und auch Fernsehen stärker gebündelt werden. Markus Laton hat die Einzelheiten.
Schneller und effizienter bei der Recherche, tiefere Kooperation und bessere Absprachen zwischen den einzelnen RBB-Redaktionen. Das soll das Crossmediale News Center, kurz CNC, für die Berichterstattung leisten. Das CNC ermöglicht es dem RBB, auf rbb24.de, der App und den wichtigsten Social-Media-Plattformen live zu streamen. Etwa bei dringenden Ereignissen. Chefredakteur David Biesinger erhofft sich durch die neue Einheit eine Stärkung des Senderprofils.
Für unsere Nutzerinnen und Nutzer in Berlin und Brandenburg werden wir schaffen, deutlich mehr auch digitalen Content anzubieten als bisher. Und wir werden noch stärkere Recherchen über all unsere Ausspielwege präsentieren können. Also ich glaube schon, dass die journalistische Schlagkraft des RBB durch dieses Herzstück CNC deutlich gewinnen wird über die nächste Zeit.
Das CNC ist auf 2 Etagen des RBB-Fernsehzentrums untergebracht. 2400 Quadratmeter Fläche, Arbeitsplätze für knapp 170 Menschen, multimediale und flexible Technik. Hier soll die regionale Berichterstattung des RBB gebündelt werden, egal ob für Radio, Fernsehen oder online. Bisher arbeiteten die Redaktionen in getrennten Räumen. Das ändert sich jetzt. Laut David Biesinger eine große Chance.
Man kennt sich nicht mehr nur von irgendwelchen Telefonaten, weil man weit auseinander gesessen hat, sondern CVDs von Brandenburg Aktuell und dem Inforadio oder Nachrichtenredakteurinnen und Redakteure vom Digitalen mit Fernsehen online sitzen in einem Raum und können das, was sie jeweils am besten machen, jetzt zusammen machen und können damit natürlich auch viel mehr im unmittelbaren kollegialen Austausch Themen vorantreiben, als es bisher möglich war.
RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus sagt, mit dem CNC lasse sich das Publikum noch schneller und umfassender über die Region Berlin-Brandenburg informieren. Den Wandel zu einer engen Verzahnung von verschiedenen Ausspielwegen betrachtet er als zukunftsweisend.
Alle sehen, wir können nicht mehr jeder nur seins machen und Radio macht seine Art von Nachrichten und Fernsehen die andere und die Online-Redaktion die dritte, sondern wir müssen Nachrichten aus einem Guss machen. Und das haben auch andere Landesrundfunkanstalten begriffen und umgesetzt und wir freuen uns sehr, dass das jetzt hier im RBB auch Fahrt aufgenommen hat.
Das sagt Jan Schulte-Kellinghaus, Programmdirektor des RBB. RBB24 Inforadio-Reporter Markus Laton hat mit ihm über das crossmediale News Center gesprochen, das offiziell eröffnet wurde.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.